Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Heute habe ich wieder eine besondere Gästin, die großartige Kathi Kleff. Hallo Kathi.
Hallo liebe Sarah, hallo ihr Lieben. Danke, dass ich da sein darf.
Kathi, du bist Traumatherapeutin.
Ich bin traumasensibler Coach oder Coachin. Ich bin keine Therapeutin, ganz wichtig.
Okay, sehr gut, dass du da die Unterscheidung triffst. Und ich würde gerne mal in das Thema reingehen, indem du mal so ein bisschen anfängst zu erzählen, wie war denn das bei dir früher zu Hause? Denn ich glaube, dass viele Menschen glauben, ich bin nur von einem Trauma betroffen, wenn mir was ganz, 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 ganz Schlimmes passiert ist, was von der Gesellschaft zensiert wird. Mhm. Aber was wir da oft vergessen, ist, dass vieles, was uns im Hier und Jetzt als Erwachsene zurückhält oder immer wieder in die gleichen ungesunden Muster verfallen lässt, auch ein Trauma-Response ist. Und dafür das Trauma auch viel subtiler hatte wirken können. Und ich würde gerne nämlich weg von dem, ja, ich darf mich ja nicht beschweren, bei mir war ja nichts. Und deswegen habe ich mir dich heute eingeladen, auch aufgrund deiner eigenen Geschichte. Mhm. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie war das bei dir früher?
Ja, super gerne. Also das, was du da beschreibst, ist mal, ich nenne es mal, ja, eigentlich fast ein Klassiker tatsächlich und natürlich auch eine ganz wichtige, wertvolle Schutzbehauptung unseres klugen Systems. Also dass wir das, was uns als Kind widerfahren ist, relativieren oder bagatellisieren, ist ja im Grunde genommen Teil einer Überlebensstrategie, die unser autonomes Nervensystem und unser Organismus in unseren ersten Lebensjahren zum Glück, muss man sagen, entwickelt. Vielleicht zum Start ein paar Sätze über mich. Ich bin 1973 geboren als Kind in einer ganz normalen deutschen Familie. Es gab in meiner Kindheit keine sexualisierte Gewalt. Es gab auch keine körperliche Gewalt. Ich bin nicht überfallen worden. Es ist nichts Dramatisches passiert, zumindest nicht nach dem Sinne, wie ich Trauma lange verstanden habe. Und heute wissen wir aber durch die Brille der Psychotraumatologie, die eine sehr junge Wissenschaft ist vergleichsweise, dass, wie du schon richtig gesagt hast, vermeintlich kleine Ereignisse, besonders wenn sie sequenziell stattfinden, also wenn sie sich praktisch wie ein roter Faden durch unsere ersten Lebensjahre ziehen, in unserem Nervensystem und besonders in unserem Gehirn für große Veränderungen sorgen und auch weitreichende Folgen für die nächsten Lebensjahre bis ins hohe Erwachsenenalter sorgen. Also ich bin aufgewachsen in einer ganz normalen deutschen Familie. Meine Eltern geboren 1940 und 45, also mein Vater noch im Krieg, meine Mutter 2 Monate vor Kriegsende. Als Kinder zweier schwer traumatisierter Elternpaare aufgrund zweier Weltkriege. Und eigentlich müsste ich es jetzt in einer Nussschale zusammenfassen, aufgrund ihrer Traumatisierungen in ihrer Kindheit, dem, was sie emotional erfahren haben, wie sie emotional versorgt bzw. nicht versorgt wurden, eigentlich überhaupt nicht in der Lage, eine Familie zu gründen. Also die überhaupt nicht in der Verfassung waren oder die nie die Chance hatten, erwachsen zu werden und wiederum in ihren eigenen Überlebensstrategien total gefangen waren. Und würden meine Eltern heute, sie leben beide nicht mehr, meine Mutter ist vor ein paar Wochen gestorben, im Alter von 80, würde man beide heute mit dem Wissensstand 2025 diagnostizieren, würde man wahrscheinlich bei beiden eine Persönlichkeitsstörung feststellen. Meine Mutter eher vom Typ Borderline, mein Vater eher weit oben auf dem Narzissmus-Spektrum, aber Narzissmus war auch bei meiner Mutter ein großes Thema. Beide auf jeden Fall eine sogenannte KPTBS, also eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und das haben sie natürlich an uns Kinder, in dem Fall kann ich ja nur für mich sprechen, an mich auf jeden Fall weitergegeben. Und welche Folgen diese ersten Lebensjahre dann wieder auf mein Dasein als erwachsener Mensch hatten, das ist mir erst in den letzten, 5 bis 8 Jahren, würde ich mal sagen, so in der Tiefe wirklich bewusst geworden, weil ich, genau wie die Menschen, die wir hier heute auch ansprechen möchten, lange gedacht habe, ja, aber so schlimm war es ja nicht. Ich bin ja nicht Opfer von sexualisierter Gewalt geworden, zum Beispiel. Und aus mir ist ja auch was geworden. Also ich war beruflich, oder ich sage jetzt mal so, in der Sichtbarkeit war ich scheinbar ein total gesunder, stabiler, normaler, was auch immer das sein soll, ein normaler Mensch. Ich war erfolgreich im Beruf, ich hatte sichtbar keine größeren Themen, aber hinter verschlossenen Türen sah das halt total anders aus. Das heißt, ich hatte zu tun mit Essstörungen, Panikattacken, depressiven Episoden, mit diversen körperlichen Symptomen von schwersten muskulären Verspannungen, Migräne, beginnende Autoimmunerkrankungen. Ich hatte zu tun mit den toxischsten Beziehungen, also Dynamiken, die sich aus meiner Kindheit wiederholt haben. Und es wurde eher im Laufe der Jahre immer schlimmer. Und dass das aber alles im Zusammenhang stand mit den Erfahrungen, die ich in den ersten Jahren gemacht habe, das war mir nicht klar. Und heute, abschließender Satz, zum Glück, weil viel geforscht wird im Bereich Trauma, du hast ja auch jetzt ein paar Folgen zu dem Thema gemacht, wissen wir, dass auch eine normale Familie vermeintlich, in der aber ein sehr bedrohliches, toxisches Milieu herrscht, das hat Auswirkungen auf das Nervensystem der Kinder und prägt uns, ehrlich gesagt, für den Rest unseres Lebens, bis wir anfangen, daran zu arbeiten.
Und genau dieses vermeintlich normale Milieu, was aber dann doch eben ein Trauma-Milieu ist,
ja.
Wie hat das bei dir ausgesehen? Der Alltag, damit Menschen vielleicht, die heute auch sagen, ja, bei mir ist eigentlich alles gut gelaufen, aus mir ist doch was geworden, war ja nicht so schlimm, die aber auch merken, ich komme immer wieder an die gleichen Punkte, ich finde mich immer in den gleichen Beziehungsmustern wieder oder gehe ungesund mit mir selber um und vielleicht liegt da ja die Wurzel, was war das bei dir im Alltag in deiner Kindheit, wo du jetzt rückblickend sagst, hey, dass das gesagt wurde oder so mit mir umgegangen wurde oder ich das und das gesehen habe, das hat letztendlich folgende Reaktionen in mir ausgelöst, die ich auch heute als Erwachsene noch entweder tue oder zu spüre.
Mhm. Okay, fangen wir mal bei meiner Mutter an. Die war lange Zeit so der offensichtliche Teil. Meine Mutter hat die Diagnose schwere Depressionen bekommen, relativ jung. Es ist schwer nachvollziehbar gewesen, wann genau das angefangen hat. Ist auch, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Also meine Mutter brachte die Diagnose schwere Depressionen mit. Und das äußerte sich darin, dass sie im Grunde genommen in ihrem oder für mich als Gegenüber keine sichere Bindungsperson sein konnte, weil mit den Depressionen der Alkohol kam, wobei auch bis heute nicht geklärt ist, waren die Depressionen eine Folge des Alkohols oder war der Alkohol eine Begleiterscheinung der Depression? Das heißt, meine Mutter konnte in, ich sage jetzt mal, wachen Phasen ein total herzlicher, stabiler Mensch sein. Das konnte aber auch von heute auf morgen einfach kippen.
Mhm.
Und das habe ich auch heute erst verstanden, scheint sogar so zu sein, wenn ein Elternteil berechenbar nicht verfügbar ist, ist es für das autonome Nervensystem des Kindes leichter, damit umzugehen, als wenn ein Elternteil mal so und mal so ist. Also sprich, heute meine Mutter, morgen ein Monster. Wie lange hält die Phase? Wie muss ich sein und diese Hypervigilanz, die wir ja von Trauma auch kennen, ständig das Außen zu beobachten, jede Mini-Veränderung im Gegenüber wahrzunehmen, jede Veränderung der Mikromimik sofort lesen zu können. Also man wusste im Grunde genommen nie, in welcher Verfassung man sie vorfindet. Und das hat sich dann einfach so gezeigt, dass sie tagelang verschwunden ist, im Schlafzimmer geblieben ist, das nicht mehr verlassen hat, viel Tabletten genommen hat, hochsuizidal war, viel getrunken hat, auch einfach verschwunden ist über Wochen nach Dänemark oder man wusste nicht, wo sie ist. Und es wurde, auch das ist so eine Essenz von Trauma, natürlich auch über all das nicht gesprochen. Das heißt, es wurde der Eindruck am Leben gehalten, nach außen hin, dass bei uns alles normal ist, obwohl bei uns gar nichts normal war. Also um es zusammenzufassen, meine Mutter brachte eine Menge Diagnosen mit und hatte einen hohen Leidensdruck auch für sich, also ein sehr schweres Leben. Und mein Vater war körperlich anwesend, aber emotional nicht. Also emotional überhaupt nicht verfügbar. Hat aber, glaube ich, in seinen Möglichkeiten alles getan, um irgendwie das Schiff auf Kurs zu halten, was sicherlich auch nicht leicht war. Und gleichzeitig aber auch viele narzisstische Persönlichkeitsstrukturen mitgebracht hat, die sich einfach gezeigt haben, in dass es tatsächlich nie gereicht hat. Mhm. Also wir konnten, ich bin früher springen geritten, ich hatte Pferde. Auch das sorgt natürlich dafür, das Bild dieser normalen deutschen Familie.
Oh, ich war ein Pferdemädchen.
Genau, wir hatten Pferde. Also ich meine, was beschwerst du dich? Du hattest Pferde und wir waren ein kleiner Mittelstand, eine Mittelstandsfamilie. Also ich hatte, scheinbar fehlte es an nichts, so außer an Liebe und Sicherheit. Genau, und also mein Vater war auf seine Art ein schwieriger Mensch und das sorgte für eine ganze Menge Traumamaterial.
Du hast es gerade gesagt, typisch für Trauma, es wird nicht drüber gesprochen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir gerade erst beginnen, über Dinge zu sprechen und auch sie benennen zu können. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil wenn uns die Sprache fehlt für etwas, dann spüren wir etwas in uns. Und vielleicht für einen Moment sind da auch so, ja, Zusammenhänge, die wir uns irgendwie zusammenreimen können, aber uns fehlt halt einfach die Sprache dafür. Mhm. Es fehlt das Vokabular.
Mhm.
Und das ist so schön, dass das jetzt so langsam beginnt. Und Trauma hat ja was auch mit Scham zu tun. Deswegen wurde auch nie drüber geredet. Das war immer wichtiger. Was wird so nach außen gezeigt? Und nach außen hattest du ein Pferd. Nach außen hattest du alles. Und ich glaube, ganz viele können sich damit identifizieren. Jetzt, wenn du mir die Geschichte erzählst von deiner Mutter, ist die ja schon, würde ich sagen, doch schon eher aus der Norm. Du hattest anfangs gesagt, ach doch, eigentlich war nichts. Es ist ja auch interessant dann zu sehen, oh doch, die Mutter verschwindet über mehrere Wochen, ist suizidal. Dass du das trotzdem noch so einkategorisierst für dich, na, eigentlich war ja nichts, mir ging's ja gut.
Naja, ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass das, in dem wir aufwachsen, das ist unsere Idee von normal. Egal wie toxisch es ist, egal wie gewaltvoll es ist, egal wie belastend und furchteinflößend es ist, das Umfeld, in dem wir groß werden, das ist unsere Idee von normal. Deswegen landen ja Menschen mit Entwicklungs- oder Bindungstrauma später auch häufig in so toxischen Beziehungen mit vielleicht außergewöhnlich narzisstischen Partnern, in der die Beziehung dominiert wird von sehr viel Drama, von sehr viel Konflikt, von verbaler, manchmal sogar körperlicher oder finanzieller Gewalt, also verschiedener Aspekte. Aber wir erachten das als normal, weil A, ist es das, was wir erlebt haben. Also da kennen wir uns aus. Das ist unsere Komfortzone auf eine sehr krude und verdrehte Art. Und das finde ich so doch sehr hoffnungsvoll und auch schön in der ganzen Traumaarbeit und in der Traumaforschung. Auf diese Umstände hat unser Organismus bereits Lösungen gefunden. Und auf diese Umstände hat er Antworten, also richtet sich unser Unterbewusstsein genau danach aus, weil damit kann es umgehen. Also es ist ja eine große liebende Intelligenz, die für das Leben ist, am Wirken. Das Problem ist nur, dass Menschen wie ich, die eine fette Packung Entwicklungs- und Bindungstrauma mitbringen, sich dann sehr unwohl fühlen in sicheren Bindungen. Also das heißt, wenn wir dann schon mal einen Partner finden oder eine Partnerin, die gesegnet ist mit einem sicheren Bindungsstil oder ein sicheres Gegenüber darstellt und zugewandt ist und committed ist und verbindlich ist, dann kann es passieren, dass uns das einfach eine gewaltige Angst einjagt und wir unsere Füße in die Hand nehmen und laufen und uns lieber mit dem nächsten Narzissten oder der nächsten Narzisstin daten, weil da fühle ich mich wenigstens wie zu Hause. Deswegen ist es auch immer ganz gut, sich selber so gut zu kennen und zu überprüfen, wenn unser Hormonhaushalt bei einer Begegnung mit einem Menschen besonders anspringt, das heißt die berühmten Gefühle von Verliebtsein, dann ist in der Regel Vorsicht geboten.
Oh, okay.
Ja. Also zumindest darf man ein bisschen wach sein, weil das ja, es sind Stressreaktionen. Also die berühmten Schmetterlinge im Bauch. Ich kann nicht mehr essen, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann an nichts anderes mehr denken. Das sind Stresssymptome. Wir hören das nur nicht so gerne, weil wir natürlich hoffen, dass es die ist es jetzt oder der ist es jetzt.
Ja. Und Stress kennen wir dann ja auch, genau, ne? Aus unserem Umfeld von früher. Das heißt, Stress sind wir gewohnt. Ja. Das ist wieder das, ah, ja, das weiß ich ja, wie sich das anfühlt. Da fühle ich mich komischerweise sicher drin. Dabei aber wirkt es in unserem Körper gegen uns. Auf körperlicher Ebene, du als Traumacoach, du hast ja auch im Team von Verena König mitgearbeitet. Was würdest du sagen, und ich weiß, das ist ja ein sehr komplexes Thema, aber ich versuche das immer hier für die Community runterzubrechen, damit jeder sich was mitnehmen kann. Und du hast ja eben auch im Vorgespräch zu mir gesagt, wir sind zwar sehr individuell oder leben sehr individuelle Leben. Das, was wir aber da eigentlich mitmachen ist und was wir daraus machen, ist doch sehr ähnlich. In deiner Arbeit als Traumacoachin, was würdest du sagen, sind so die Dinge, die am meisten Alarmsignale sind? Wenn Menschen zu dir kommen und du sagst, und die sagen, ey, ich komme irgendwie nicht weiter im Leben. Ich habe zum Beispiel eben das von dir mitgenommen, das Beobachten, ne? Also dieses ständige, oh, wo bin ich hier, wie ist die Situation? Das ist ja auch eine Stressreaktion. Ja, ich gehe in Situationen rein und statt einfach dabei zu sein, scanne ich den Raum, gucke ich, oh, wie muss ich mich jetzt verhalten, damit hier Sicherheit ist. Dann hast du eben von Beziehungsmustern gesprochen, in die wir immer reinkommen. Was gibt's da noch so? Was würdest du sagen, hey Leute, wenn euch das interessiert oder wenn ihr euch unsicher seid, hier mal 4 Dinge, so eine kleine Checkliste.
Okay, also die Liste von Symptomatiken oder von Kompensationsstrategien, die ist natürlich unendlich lang. Und ich glaube, mal Punkt 1 ist es was ganz, ganz Simples. In dem Moment, wo jemand zum Beispiel dieses Gespräch hier anhört oder ein Gespräch in deinem oder meinem Podcast hört, wo es um Thema Trauma geht und du merkst und stellst fest, ah, interessant, irgendwas geht gerade in mir in Resonanz, obwohl ich mich noch nie mit dem Thema Trauma beschäftigt habe. Und erstens und zweitens, obwohl ich vielleicht noch der Meinung bin, ich habe gar keins, dem Moment, wo ich merke, etwas in mir geht in Resonanz und möchte mehr darüber erfahren, das finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Hinweis. Weil etwas in unserem Unterbewusstsein, oder es ist meine tiefe Überzeugung, und damit bin ich nicht alleine, etwas in uns will, dass wir heilen. Und alles in uns ist danach ausgerichtet, dass wir überleben und dass wir Antworten finden und zu uns finden. Ja, ich glaube, das ist ein biologisches Phänomen. Ich glaube aber auch, das ist ein spirituelles Phänomen. Okay, das heißt, wenn im Unterbewusstsein etwas in Resonanz geht und sagt, ah, Trauma, interessant, dann würde ich da schon mal weitergehen. Und zwar in kleinen Dosierungen und einfach auf das Gefühl hören, wo geht's lang. Okay. Und über diese psychoedukative Ebene, sich überhaupt erstmal zu beschäftigen mit dem Thema Trauma, eröffnet sich plötzlich für viele Menschen eine ganz neue Welt, weil sie diesen berühmten sogenannten Missing Link, also das, was gefehlt hat in der Geschichte, diesen Schlüssel finden sie plötzlich. Zum Beispiel, meine Prokrastination ist gar kein Problem mangelnder Disziplin, sondern Prokrastination ist häufig eine Traumafolge. Das Streben nach Perfektion ist häufig eine Traumafolge. Meine Essstörungen oder meine Suchtthematiken können eine Traumafolge sein. Ich habe eine Autoimmunerkrankung, auch so Trauma und Autoimmunerkrankungen werden mittlerweile häufig miteinander in Kontext gestellt. Das ist was miteinander zu tun hat. Die Psychoneuroimmunologie beschäftigt sich viel mit dem Thema. Und ist natürlich super, 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 super interessant. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der prokrastiniert, automatisch traumatisiert. Es ist mir wichtig. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir alle mit einer ganz individuellen Resilienz auf diese Welt kommen und auch mit einer ganz anderen Möglichkeit an Kapazitäten durchs Leben gehen. Ja, das heißt, nur weil etwas für den einen Menschen traumatisierend ist, ist es nicht automatisch für den anderen Menschen auch traumatisch. Jeder Organismus verstoffwechselt selbst. Und Trauma bedeutet, dass etwas in unserer Kindheit, und bei Komplextrauma sprechen wir von einer sequentiellen Traumatisierung, also etwas, was über einen langen Zeitraum immer wieder stattgefunden hat, etwas war zu überwältigend, so dass unser Gehirn, unser Organismus es nicht verstoffwechseln konnte, also nicht zu einem Abschluss bringen konnte. Und da stecken wir sozusagen fest.
Und da vielleicht auch noch mal kurz, wenn ich einhaken darf, weil du das Beispiel mit der Prokrastination gebracht hast oder dem Perfektionismus. Nicht jeder, der perfektionistisch veranlagt ist, nicht bei jedem ist es eine Traumafolge. Aber, ne, du hast gerade so schön gesagt, wir konnten es nicht verstoffwechseln, wir konnten das Ereignis nicht zum Abschluss bringen. Und diese Sachen wie Perfektionismus, Prokrastination, die an sich vollkommen okay sind, wenn sie aber unser Leben bestimmen, wenn wir das Gefühl haben, die sitzen am Steuer, die haben eine tiefere Wurzel, ich habe da gar keine Macht drüber, also ich kann mir nicht sagen, ich möchte das jetzt ändern und ändere das, sondern das bleibt und dominiert mein Leben, dann geht es schon in die Richtung, dass wir sagen können, oh, da liegt was Tieferes drunter.
Auf
das könnte
Fall.
Eine Traumafolge sein. Nicht jeder, der gerne mal chillt auf dem Sofa und die Sachen einfach mal liegen lässt. Nicht bei jedem ist das eine Traumafolge, aber wenn es eben das Steuer des Lebens übernimmt.
Ja. Eine gute Frage finde ich immer, wozu dient mir das? Also entweder, das ist ja auch eine Formulierung, die du oft benutzt, was ist das Anliegen? Also worum geht es wirklich? Und dann im zweiten Schritt zu fragen, wozu dient mir das? Denn wenn wir uns bewusst machen, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, dass alles in uns auf Überleben und auf Bindung ausgerichtet ist und Sicherheit zu kreieren. Und im autonomen Nervensystem geht es immer um Sicherheit. Wovor schützt es mich zu prokrastinieren? Also nehmen wir mal ein ganz griffiges Alltagsbeispiel. Ich bin als Kind einfach unendlich viel kritisiert worden. Zum Beispiel. Oder meinen Eltern hat es nie gereicht. Oder mein Organismus hat die Erfahrung gemacht, wenn ich gute Noten mit nach Hause bringe, dann bekomme ich hier die, dann werde ich endlich gesehen und ich bekomme die Wertschätzung und Anerkennung, die ich als Mensch, als Frühgeburt, als Bindungswesen unbedingt brauche. Dann merkt sich mein Gehirn, das funktioniert, das mache ich jetzt immer so. Daraus könnte zum Beispiel Perfektionismus entstehen. Oder wenn ich viel kritisiert worden bin, dann reagieren andere Menschen anders drauf, nämlich dann mache ich lieber gar nichts, bevor ich wieder kritisiert werde. Das ist sicherer. Also bevor ich etwas Neues in die Welt bringe, wofür ich dann wieder abgewertet oder sogar entwertet werde, bewege ich mich lieber gar nicht. Und bei der Prokrastination gibt es noch einen zweiten körperlichen wichtigen Aspekt. Wenn wir Traumamaterial aus der Kindheit mitbringen, dann ist dieser hohe oxidative Stress, dieser traumatische Stress, der in unserem Körper herrscht, also im Grunde genommen 24/7 im Überlebensmodus zu sein, das heißt hohe Ausschüttung an Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, ist das die Grundkonfiguration, die wir mitbringen. Das ist unser Normal. Menschen mit Traumafolgen kennen den Unterschied zwischen An- und Entspannung gar nicht. Die kennen nur hohe Anspannung oder totale Erschöpfung. Aber wie sich ein entspannter Körper anfühlt, das wissen sie häufig nicht. Und Menschen, die jetzt über 30 oder 40 Jahre oder sogar länger in einem Überlebensmodus eingefroren sind, weil im Organismus noch Traumafolgen wirken, von denen sie keine Ahnung haben, haben häufig einfach, und jetzt sind wir bei der Prokrastination, sind in Freeze-Zuständen, die aber eher in Untererregungszuständen stattfinden. Also sprich, die sind einfach, um es ganz alltagstauglich zu sagen, die sind einfach zu fertig, zu müde, zu erschöpft, um irgendetwas an den Start zu bringen. Es sind keine Kapazitäten mehr da. Das Überleben kostet so viel Kraft, dass keine Kapazitäten mehr da sind, um etwas Neues an den Start zu bringen.
Es ist ja auch bei Fight or Flight ist ja der Sympathikus und bei Freeze Parasympathikus, der aber keine Entspannung ist. Ne? Es gibt nämlich das Teile, die für Entspannung und für Verarbeitung zuständig sind, was aber eben bei der Prokrastination nicht der Fall ist. Ja. Wir können einfach nicht mehr. Es hat aber nichts mit Entspannung oder Verarbeitung, oh, ich verarbeite jetzt mal den Tag, deswegen gönne ich mir eine Pause, zu tun, sondern es ist einfach der Shutdown letztendlich.
Ganz genau.
Ja.
Also die Erschlaffung im Grunde genommen.
Und bleiben wir mal bei der Prokrastination, wenn das ein Schutzschild wird für mich, jetzt mal weg von der körperlichen Erschlaffung, sondern von dem psychischen Mechanismus dahinter, legen wir uns, Perfektion ist das Gleiche, People-Pleasing ist das Gleiche, ja, wir legen uns Schutzschilder zu, die eigentlich nichts weiter sind als eine Überlebensstrategie. Ja. Und da sind wir auch wieder bei der Frage, wozu dient mir das? Dient mir das, mich zu schützen vor etwas, aka zu überleben, oder dient es mir zum Beispiel einfach mal zu entspannen, oder weil mir meine Arbeit so viel Freude macht und ich möchte sie gerne gut machen. Ich glaube, da fühlen sich ganz viele abgeholt, weil viele das Gefühl haben, ich komme da nicht raus. Gerade bei der Prokrastination. Mhm. Und das ist ein super Beispiel, weil viele Menschen, ich kriege auch so viele Nachrichten auf Instagram, wo Leute mir schreiben, ey, so wie du die Sachen machst und ach, ich weiß noch, wir haben damals vor 10 Jahren zusammen gestartet und guck mal, wo ich bin, ich habe gar nichts hingekriegt. Das bricht mir jedes Mal das Herz, weil A, es nicht stimmt und B, aber da so viel drin steckt, ich bin gefangen. Ja, und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die so viel in sich tragen und so viel Wissen haben und so viel Potenzial haben. Und da gibt es diese Schranke im System, diese Traumaschranke. Mhm. Und was dann ja passiert, ist noch die Verurteilung. Ja, ich krieg's nicht hin, andere kriegen's hin, ich bin faul. Und ich bin verdammt, da zu bleiben, wo ich bin. Diese Schranke macht es schier unmöglich. Das ist wie so ein Garagentor, was wir nicht hochziehen können.
Und das Unterbewusstsein, zu dem ja das autonome Nervensystem dazugehört, sitzt so oder so am längeren Hebel. Auch das ist einfach mal anzuerkennen und zu würdigen. Und jetzt greife ich einfach mal eine Frage vorweg, die du vielleicht stellen wolltest. Mhm. Wie begegnet man dem? Wie begegnet man dem? Also Traumaheilung ist ein langwieriger und sehr komplexer Prozess, zu dem ganz, ganz viel gehört. Und zwar beginnend bei Schlafhygiene, Ernährung, Bewegung, Psychoedukation und auch Begleitung. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt braucht es ein sicheres Gegenüber. Und wir arbeiten in der Traumawelt, hätte ich jetzt fast gesagt, in der Traumaarbeit bedienen wir uns auch gerne des Anteilemodells. Und was ich nach wie vor für total wichtig halte, und das vielleicht als kleiner Satz vorweg, innere Kindarbeit, die in aller Munde ist, ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, zumindest nicht, wenn es mehr sein soll als ein Konzept auf so einer kognitiven Ebene. Dennoch kommen wir meines Erachtens irgendwann an dem Punkt nicht vorbei, wo wir mehr über dieses Kind herausfinden müssen, das damals so entwertet worden ist oder das damals so viel kritisiert worden ist, weil dieses Kindanteile sind neuronale Netzwerke in unserem Nervensystem, neuronale Verknüpfungen. Also es sind nicht nur spirituelle Konzepte, sondern neurophysiologisch vorhanden. So. Und Kindanteile, die noch nicht integriert sind, zum Beispiel ein Kind, das irgendwann entschieden hat, ich verlasse jetzt mein Zimmer gar nicht mehr, weil ich kann es hier sowieso keinem recht machen. Und ich würde mal behaupten, dass sich dieses Kind wahrscheinlich sehr, sehr einsam gefühlt hat und sich auch sehr geschämt hat dafür. Also sprich, da ist auch eine Menge emotionale Ladung mit dabei, die wir aus gutem Grund irgendwann mal abgespalten haben. Und dennoch, wenn wir uns gut verstehen wollen und auch immer mehr Selbstmitgefühl für uns selbst und unsere eigene Geschichte in uns etablieren wollen, glaube ich, kommen wir an dem Punkt, mit diesem Kind von damals emotional in Berührung zu kommen, nicht drumherum. Denn wenn wir, wie du gerade gesagt hast, dann kommt noch diese Selbstverurteilung. Was machen wir denn in dem Moment? Wir verurteilen dieses Kind, das wir waren. Also wir sind von unseren ganzen jüngeren Versionen, die den ganzen Schmerz tragen und das alles damals aushalten mussten. Ist ja auch der Grund, warum wir relativieren und bagatellisieren, weil wir müssen halt dazugehören zum Rudel. Wir schaffen es nicht alleine. Und es schützt uns, wenn wir behaupten, dass es nicht so schlimm war. Aber diese Härte, mit der wir uns dann begegnen in der Gegenwart, weil wir zum Beispiel prokrastinieren, mit dieser Härte begegnen wir einer 11-jährigen oder 8-jährigen oder 13-jährigen Version von uns und wir holen die Keule gegen das Kind raus, das wir aber mal waren.
Und eigentlich machen wir ja das Gleiche, was früher mit uns gemacht wurde.
Exakt.
Wir sind jetzt der Erwachsene,
exakt,
der das Kind unterdrückt.
So, guck mal, krieg ich deine Gänsehaut, weil wenn wir das kapieren, ändert sich ganz viel. Wenn wir das kapieren, dass wir uns unbewusst mit derselben, und ich weiß, das Wort tut weh, aber ich benutze es ganz bewusst, dass wir uns unbewusst mit derselben gewaltvollen Art und Weise begegnen, wie vielleicht damals die Bindungspersonen, die nicht anders konnten, und das soll es nicht entschuldigen, sondern erklären. Das ist echt bei vielen Menschen so ein Moment, da muss man kurz mal schlucken und man denkt sich, fuck, es stimmt. Und es ist auch traurig und es darf auch betrauert werden, dass wir uns selber so begegnen. Weil dieses Kind von damals greift immer noch auf Überlebensstrategien zurück und es ist einfach unendlich müde und sehr, sehr, sehr allein.
Und dieses Kind von damals ist auch meistens, also nicht der Anteil, den ich zeige oder wir, aber ist der Anteil, den Menschen begegnen.
Ja.
Also wenn ich mit dir rede, ist oft der Anteil, den du von mir begegnest, mein 8-jähriges Ich. Wenn wir streiten mit jemandem, ist der Anteil, dem wir begegnen, oft das 8-jährige Ich des anderen. Wenn wir im Büro sitzen, falls ihr gerade diese Folge im Büro hört, guckt euch mal um. Die Leute, die euch da betrachten, sind 8-jährige Kinder.
Oder 4 oder 12, ja. Also ich finde, gerade wenn wir so in diesen Freeze, gibt's ja auch in zwei, auf zwei Arten. Also es gibt die Freeze-Zustände der Erstarrung, wo Dissoziation geschieht, also wo der Körper in hochsympathikotonen Zuständen ist, wir aber nicht mehr in der Lage sind, uns zu bewegen. Oder eben, was wir vorhin besprochen haben, diese Erschlaffungszustände. Und ich kann mich zumindest bei mir an ganz viele Momente in meinem Leben erinnern, dass wenn ich so in Freeze-Zuständen gelandet bin, die so eher sympathikoton waren, also wo man wirklich also hohe Körperanspannung. Ich weiß heute, dass ich in diesen Zuständen ganz, ganz oft war, als ich 4 und 5 Jahre alt war, also sehr, sehr klein. Weil es gibt natürlich nicht das innere Kind, es gibt unendliche innere Kinder, unendlich viele. Pränatal, also selbst welche, die noch im Mutterleib sind. Das ist, ja, ist ein Riesengebiet.
Und wenn ich mir jetzt bewusst mache, oder wenn jetzt die gerade zuhören, sagen, boah, wow, wie ich da mit mir, mit der kindlichen Version von mir umgehe, das ist ja erstmal die Erkenntnis. Wie kann ich es anders machen? Wie wichtig ist Selbstmitgefühl?
Riesig wichtig. Riesig wichtig. Also vielleicht jetzt genau in diesem Moment, egal wo ihr die Folge jetzt anhört, würde ich dich einfach mal einladen, mal kurz einzuchecken, wie es dir, was du beobachten kannst in deinem Körper, wie er reagiert auf das, was Sarah und ich hier besprechen. Nimmst du vielleicht wahr, dass du deine Schultern hochgezogen hast oder nimmst du wahr, dass irgendwie ein Unwohlgefühl da ist oder dass du lieber die Folge ausmachen würdest oder dass du das Bedürfnis hast, mal kurz bei Instagram zu scrollen? Und einfach ohne das großartig zu bewerten, in gut oder schlecht, nur mal wahrzunehmen, geht irgendwie körperlich was in Resonanz, ja? Und sollte das so sein, dann kannst du davon ausgehen, dass sich da vielleicht gerade eine Version von dir meldet, die noch in der Vergangenheit feststeckt und deine Zuwendung brauchst und eine das Wort Selbstregulation ist ja aktuell in aller Munde und auch das ist etwas ganz Wunderbares und es das heißt nichts anderes als, Wir lernen, auf die Reaktionen unseres autonomen Nervensystems zu reagieren. Und solltest du wahrnehmen, dass in diesem Gespräch etwas in dir auf Körperebene in Resonanz geht, aktiviert wird, es bricht eine Form von Stress aus, dann magst du vielleicht einfach mal deine beiden Hände, das kann ich jetzt hier nicht so gut machen wegen des Mikrofons, kannst du dir zum Beispiel mal deine Hände auf den Bereich legen, oberhalb deines Herzens, unterhalb deines Halses, so zwischen den beiden Schlüsselbeinen. Ich habe mal gehört, wir schütten Oxytocin aus, wenn wir das machen. Kannst aber zum Beispiel auch dich selbst mal so in den Arm nehmen und dir über die Oberarme streichen und dich fragen, was bräuchte denn dieses Kind, was da vielleicht gerade sich gesehen fühlt, was bräuchte das gerade? Und wir wissen, dass der Körper das nachlernen kann. Also wir brauchen in der Traumaheilung den Körper auf unserer Seite. Wir müssen Sicherheit kreieren im Körper. Und das können wir tatsächlich über Berührung. Entweder über Berührung von anderen Menschen, dann wäre es eher was Koregulatives. Aber etwas Selbstregulatives wäre, sich in den Arm zu nehmen oder sich die Hand mal auf die Stirn zu legen oder eine Hand auf die Stirn und eine andere in den Nacken. Das ist eine Übung von Peter Levine aus Somatic Experiencing. Also sprich, dieses Kind, was sich da meldet, was machen wir damit, braucht unsere Zuwendung. Und das, was wir aber über lange Zeit machen, ist, wir laufen davon weg. Deswegen, wenn du wahrnehmen kannst, du möchtest gern zu Instagram, das ist die Kompensation in diesem Moment. Wenn du wahrnehmen kannst, boah, jetzt würde ich gerne eine rauchen, das ist die Kompensation. Nichts ist schlecht an Kompensationsstrategien. Es geht nur darum, die Dynamiken zu verstehen.
Und das finde ich auch nochmal, also vielen, vielen Dank dafür und auch die Kompensationsstrategien, euch jetzt nicht zu denken, ah, ich mache es dann falsch. Das ist eine Art Selbstmedikation, um es jetzt mal so. Und die hat ja funktioniert. Ganz halt. Ja. Wir sitzen ja alle und hören diese Folge.
Ja.
Oder wir reden und ihr hört zu. Es geht nur darum, wie kann man es anders machen.
Ganz
und wenn du jetzt zum Beispiel gerade am Prokrastinieren bist und aufschieben, und wir wissen ja auch da, das tut dir nicht gut, weil es ist ja nicht ein Entspannen, sondern es ist ein, oh, ich schieb die Deadline weiter nach hinten und die sitzt mir immer tiefer im Nacken und ich kann mich ja deswegen alleine schon gar nicht entspannen. Wenn ich mich jetzt in dieser Situation gerade wiederfinde, also wirklich ganz aktuell, ich weiß, ich muss irgendwas vorbereiten für die Arbeit und ich schieb's auf und schieb's auf und ich merke aber, der innere Druck wächst. Kann ich dann auch diese Übung machen? Wird mir das, es wird es nicht direkt auflösen, aber es wird mich vielleicht in einen anderen Modus versetzen, der vielleicht ist, vielleicht prokrastiniere ich weiter, aber kann mich dabei entspannen.
Vielleicht zwei Empfehlungen. Ich bin ja, also Traumaheilung ist nicht so gemacht für so die schnellen Tipps, aber zwei Empfehlungen. Erstens, auch wenn es sich am Anfang komisch anfühlt, sage laut zu diesem Kind in dir, über das du noch gar nicht viel wissen musst. Diese Forschungsreise ist eine sehr, sehr lange. Aber sage diesem Kind in dir, ich weiß, dass du Angst hast, aber ich sehe dich. Ich weiß, dass du da bist und ich möchte mehr über dich herausfinden. Weil, und jetzt kommt was sehr Kryptisches, was aber auch neurophysiologisch eine Bewandtnis hat, innere Kindanteile wissen nicht, dass es eine erwachsene Person gibt. Also innere Kindanteile, die noch nicht integriert sind, also gäbe es jetzt eine 7-jährige Sarah, die noch nicht integriert ist, die weiß nicht, dass es eine erwachsene Sarah gibt, die schon längst Mutter ist, Ehefrau ist, erfolgreich im Business, das wissen die nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ein innerer Kindanteil, sprich ein neuronales Netzwerk aktiv ist, braucht es von uns eine Antwort. Dann lernen wir uns sozusagen kennen. Also die Gegenwart trifft auf die Vergangenheit und die Vergangenheit trifft auf die Gegenwart. Also, und in dem Moment sind zwei neuronale Netzwerke aktiv, nämlich das in der Gegenwart und das in der Vergangenheit. Also, sage diesem Kind in dir, auch wenn es sich seltsam anfühlt, ich nehme dich wahr, ich weiß, du hast Angst und das ist okay. Und ich weiß jetzt, dass es dich gibt und ich möchte mehr über dich erfahren. So. Und zweiter Schritt, meine absolute Wunderwaffe für alle Lebenslagen, geht spazieren. Geht spazieren, Minimum 10, es reichen 20 Minuten. Wir wissen mittlerweile, nach 10 Minuten produziert der Körper, fängt an, Dopamin zu produzieren. Nach 20 Minuten ist die Produktion am höchsten. Wir können nicht in Freeze-Zustände kommen, wenn wir spazieren gehen. Im besten Fall lasst das Handy zu Hause. Im besten Fall geht ihr nicht in Berlin-Mitte spazieren, sondern irgendwo,
gar nicht in Berlin,
wo es ein bisschen ruhiger ist, wo euer Nervensystem die Chance hat, ein bisschen zu entspannen. Das ist kein Quick Fix und es ist eine Übungssache. Und genauso wie wir das, was wir lernen mussten, als wir klein waren, wieder verlernen müssen, brauchen wir auch die Wiederholung bei neuen Verhaltensmustern. Wir machen nicht einmal, also wir können alte neuronale Verknüpfungen nicht löschen, das geht nicht. Wir müssten einen Neurochirurgen haben, der reingeht und sagt, ah, da ist das neuronale Netz mit der Prokrastination. Ja, das amputieren wir mal schnell. So, es geht halt nicht. Aber wir können neue neuronale Verknüpfungen in uns installieren und etablieren. Und je öfter wir die benutzen und die alten weniger, umso mehr wird das Neue unser neues Normal. Also wir müssen uns neuronal umbauen. Und deswegen dauert es so lange.
Und deswegen Geduld, ihr Lieben.
Ja,
Geduld, ganz viel Sanftheit.
Ja.
Kathi, vielen, vielen Dank. Dein Buch habe ich auch hier. Wie ich wurde, der Weg meiner Traumaheilung. Ja. Hier ist das gute
rosa,
Stück.
Auch ein rosa Pullover.
Ganz viel, über das wir hier heute gesprochen haben, finde ich in dem Buch. Ich finde dich natürlich auch auf deinen sozialen Kanälen. Ich werde alles verlinken.
Vielen Dank.
Und ich habe mir so viel mitgenommen und vor allen Dingen, was ich immer wieder merke, und deswegen, du hattest eben gesagt, ah, du sprichst ja auch viel über Trauma jetzt im Podcast. Meine erste Ausbildung war ja auch Traumaheilung.
Interessant, ne?
Und was ich aber auch merke, dass ich jetzt im Podcast so viel darüber spreche, ist, weil es endlich sichtbar wird, wie viel von dem, womit wir uns in den unterschiedlichsten Alltagssituationen, in der Persönlichkeitsentwicklung, in Spiritualität, in was auch immer beschäftigen, auch in der Psychotherapie, wirklich auf Trauma zurückzuführen ist. Und dass wir endlich Worte haben und Differenzierungsmöglichkeiten und wie viel von dem, mit dem wir uns im Hier und Jetzt rumschlagen, sei es nun Prokrastination oder Perfektionismus oder ungesunde Beziehungsmuster, wie viel tatsächlich mit Trauma verbunden ist. Und auch wie viel, wenn wir über, früher haben wir da über Mindset gesprochen, ich fand den Begriff immer so schwierig. Aber letztendlich geht's da auch um neuronale Verknüpfungen, neue. Es ist nicht der Quickfix und nicht Chaka, sondern wirklich eine neue Ausrichtung des Geistes. Hier im Podcast geht's ganz viel über Meditation. Das sind ja auch neuronale Netzwerke, die wir bilden. Und das ist so eng verknüpft mit dem Thema Trauma. Und das wird mir jetzt gerade so bewusst, weil du mich eben darauf aufmerksam gemacht hattest, dass ich in vielen der letzten Folgen das Thema Trauma aufgegriffen habe. Ja, weil es eben endlich auch dazu kommt, dass wir wissen, okay, dass so viele Themen eben darauf zurückzuführen sind.
Ja, und das ist eine wunderbare Zeit. Also ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern, also ich meine, dieses ganze Wissen, Gespräche wie dieses YouTube-Tutorial, was auch immer, das Wissen war ja nicht da und jetzt ist es aber in der Welt. Und es darf noch viel mehr seinen Weg in die Mitte der Gesellschaft finden, weil ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, wir alle sind traumatisiert. Aber ich glaube, es sind sehr viel mehr Menschen traumatisiert, als uns das so bewusst ist. Und es ist mein absolutes Herzensthema und ich danke dir sehr, dass ich hier darüber sprechen durfte, weil ich glaube, Verena König sagt es so schön, das Wissen über Trauma hat die Kraft, die Macht, die Welt zu verändern und das glaube ich auch tatsächlich. Weil wir in einer Welt leben im Survival, im Überlebensmodus und das hat auf jeden Fall mit Trauma zu tun. Und wenn wir uns Frieden wünschen und Verbundenheit auf der Welt, dann führt der Weg nur über unser autonomes Nervensystem.
Word. Mic drop. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid.
Herzlichen Ciao. Dank. Tschüss.